wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabi Haßmann und der Bari, der ist natürlich auch heute wieder dabei. Das ist mein kleiner Chihuahua. Wir besprechen heute wieder die prominenten Geister und heute geht es um Giacomo Casanova, den berühmt-berüchtigten Frauenverführer, Abenteurer, Trickbetrüger. Der war alles Mögliche auf jeden Fall. Und meine Gesprächspartnerin ist auch heute wieder die Asta.
Hallo, servus, liebe Gabi.
Servus.
Danke, dass ich wieder deine Gesprächspartnerin sein darf bei Wo die Geister wohnen. In dieser Folge wird es um den legendären Giacomo Casanova gehen, um die Geschichten rund um ihn. Auch bei ihm wusste ich nicht, dass es einen Connect gibt mit Wien, um den ganzen Mythos rund um ihn und sagen wir mal so die Leidenschaft, seine Leidenschaft für Wien und erneut um seine angebliche Geisterpräsenz in Wien.
Mhm.
Erzähl einmal, warum hat es denn den Giacomo Casanova nach Wien getrieben?
Den Giacomo Casanova hat es überall hingetrieben, nicht nur nach Wien. Auf der einen Seite war er halt ein Abenteurer, also der war gern unterwegs, den hat ja nichts gehalten und er hat sich alles angeschaut, was gegangen ist. Und natürlich ist er im Zuge dessen auch nach Wien gekommen und hat dort auch gut Anschluss gefunden. Auch die Frauen haben ihm sehr gut gefallen. Das hat er nämlich in seinem Tagebuch notiert, dass die Wiener Frauen zum Teil die schönsten aus ganz Europa sind.
Mhm.
Und natürlich sind die seinem Charme erlegen. Ist eh klar.
Spezialist gewesen.
Ja, Verführungsspezialist. Und es war ihm zwar nicht sehr viel Glück beschieden in Wien, weil er nie lang bleiben durfte, weil ihm da die Maria Theresia einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Die Maria Theresia persönlich.
Die Maria Theresia.
Die damalige Kaiserin.
Jawohl.
Also vielleicht kurz zur Orientierung. Wir befinden uns Mitte des 18. Jahrhunderts, um 1750 herum. Wer waren denn da in der Stadt seine Fürsprecher dann?
Warum? Naja, zuerst einmal war er ja auf sich allein gestellt, er war ja neu in Wien, hat er aber relativ leicht Anschluss gefunden, einfach weil er so ein Plauderer war.
Mhm.
Er war echt ein Dampfplauderer, das kann man schon sagen, er war charmant und er hat nicht nur die Frauen für sich eingenommen, das muss man auch dazu sagen, sondern auch die Männer, die haben ihm einfach gern zugehört, wenn er geredet hat. Vielleicht haben sie ihn auch um Tipps gefragt, wie man bei den Frauen besser ankommt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er grundsätzlich gut angekommen und hat so relativ schnell Zugang auch zu Adelskreisen bekommen. Mhm. Und da hat er sich dann schon ganz gut eingelebt.
In der Gesellschaft, in der höheren.
Genau, in der höheren Wiener Gesellschaft. Und die Leute, die haben ihn gemocht. Also die Wiener waren ihm schon sehr zugetan, zugewandt.
Mhm.
Und einer seiner großen Fürsprecher war ja, und das hat die Maria Theresia sicher nicht gern gehabt, der Fürst Wenzel von Kaunitz.
Mhm.
Also der hat den Casanova ja toll gefunden. Also der mochte allerdings auch den Grafen von Saint-Germain, ein ganz ähnlicher Herr. Aber über den sprechen wir vielleicht ein anderes Mal.
Okay.
Sind meine zwei Lieblingsmänner übrigens, der Casanova und der Graf von Saint-Germain.
Wie interessant. Dieser Fürsprecher, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Fürst Wenzel von Kaunitz.
Der Fürst Wenzel von Kaunitz. Wer war das? Auch ein Freund des Kaiserhauses dann in dem Fall?
Der Staatssekretär von der Maria Theresia.
Ah, der Staatssekretär. Ja. Okay. Und deswegen hat sie das alles mitgekriegt?
Ja, aber ich glaube, die hätte das auch so mitgekriegt. Die hat ja ihre Keuschheitskommission zu der Zeit auch schon gegründet gehabt. Und die hat ja ihre Spitzel in ganz Wien versandt, die ja darauf schauen mussten, dass die braven Wiener Bürger auch wirklich brav bleiben und keine Unzucht trieben.
Mhm.
Und ganz streng ist sie natürlich gegen die Prostitution vorgegangen. Und da konnte er das vom Casanova sein Treiben, sein unzüchtiges, unter Anführungszeichen, konnte er gar nicht verborgen bleiben. Mhm. Also da hat der Kaunitz, glaube ich, relativ wenig damit zu tun gehabt.
Und man weiß ja, Wien war zu der Zeit eine relativ wilde Stadt dann trotzdem. Es gab eigentlich ein relativ bekanntes Rotlichtviertel. Ne?
Genau.
Das war, wir kennen ihn gut, im 7. Bezirk, den Spittelberg.
Genau.
Heute auch noch als historisches Gesamtensemble erhalten zum Glück. Genau. Aufgrund findiger Bürger, die dann geschaut haben, dass die schönen Barockhäuser dann stehen bleiben dürfen. Und war aber das Rotlichtviertel in
Absolut,
dieser Zeit.
War
hat er dort sich auch rumgetrieben und dort auch gewohnt? Oder wo war er?
Nein, gewohnt hat er dort nicht. Also der Spittelberg war die Hochburg der Prostitution damals. Da hat es ganz viele Lokale gegeben. Das waren eigentlich Wirtshäuser. Zum Beispiel das Löberl und auch ganz viele hat es da gegeben. Und da waren hübsche junge Kellnerinnen und dann hat es halt immer so diese Hinterräume gegeben und da ist es dann zur Sache gegangen und die Mädels haben sich da was dazu verdient und einen Teil davon dem Wirten gegeben, also eh ganz klassisch. Mhm. Es waren Bordells, würde man sagen, aber es waren halt, vordergründig waren es Gasthäuser. Und da war es lustig damals, da war es. Also ich stelle mir das häufig so vor und denke mir, ja natürlich ist Prostitution nichts Leibendes, aber da stelle ich mir schon vor, das muss lustig gewesen sein, wie diese Mädels hübsch und mit die Bierkrüge und lacht und Witze gemacht und die Herren sind gekommen und haben geflirtet. Also es hat für mich nichts Negatives und nichts Dunkles, dieser Spittelberg. Und natürlich war der Casanova dort zu Gast, allerdings häufig nicht alleine, also auch in Herrenbegleitung. Mhm. Und jetzt kommt es doppelt hart für die Maria Theresia. Nicht nur, dass sie ihn gehasst hat, weil er so unzüchtig war, sondern er hat auch noch ihren Gatten verführt, um mit ihm lumpen zu gehen.
Ich wollte gerade sagen, weil dieses Rotlichtviertel, generell, die haben ja fast was Gesellschaftsschichtenverbindendes und Übergreifendes.
Total.
Weil also, er hat den Kaiser mitgenommen oder den Mann der Kaiserin mitgenommen.
Genau, den Kaiser Franz I. Stephan. Weil Maria Theresia war ja streng genommen keine Kaiserin, also keine gekrönte Kaiserin. Mhm. Der Kaiser war der Franz I. Stephan, sie war seine Frau, hat regiert, er nicht.
Ah, okay.
Also er hat die Finanzen des Hauses Habsburg geführt und das sehr gut. Und er ist mit dem Casanova lumpen gegangen. Naja, die Maria Theresia war sowieso immer sehr eifersüchtig. Und das war Grund genug, um den Casanova regelmäßig aus der Stadt zu werfen. Ne? Vordergründig wegen Wildpinkelns. Hat ja eh keiner geglaubt. Ne?
Lustig.
Ja, ja, er soll in der Öffentlichkeit uriniert haben. Ob stimmt, wissen wir natürlich nicht. Das hat sich im Verlauf der Geschichte verloren. Aber das war ihr Grund, weil sie konnte nicht sagen, ja, weil er so viele Frauen verführt oder weil ich
Mann
eifersüchtig bin. Genau. Also, ne? Also musste sie ja was anderes finden und das war dann immer ihr Grund. Und genau, weil sie konnte ja natürlich nicht sagen, dass sie ihn deswegen rauswirft, weil er so umtriebig und unzüchtig ist. Und dass er ihren Gatten zum Lumpen verführt oder dass sie eifersüchtig ist, das hätte sie ja nie zugeben können. Und somit musste sie irgendwas finden und dann hat sie halt Wildpinkeln genommen, hat ja eh keiner geglaubt.
Lustigerweise für jene, die nicht genau wissen, wo der Spittelberg ist, der ist ja eigentlich nur ein Steinwurf von der Hofburg weg. Na, also zu Fuß
genau.
Heutzutage
sind
geht man fünf Minuten.
Ja, die sind, glaube ich, damals auch zu Fuß gegangen. Also ich glaube nicht, dass die eine Kutsche vorfahren haben lassen. Es musste ja irgendwie heimlich, weil mitkriegen hat sie es ja nicht dürfen, die Maria Theresia. Da hat er eine eigene Treppe gehabt, die Schneckentreppe. Da ist dann der Josef II. Übrigens auch immer, hat er sich auch immer rausgeschlichen, wenn er der Kontrolle seiner Mutter entgehen wollte. Also die war sehr beliebt.
Also auch der Sohn war dann der Nächste in der Runde.
Auch die Schneckentreppe. Und der Casanova hat dann dort gewartet und dann sind sie zu Fuß am Spittelberg.
Wie lustig. Direkt hinter den Hofstallungen, heutiges MQs, Museumsquartier. Und zum Josef II., eben zum Sohnemann von der Maria Therese, gibt es auch eine Geschichte.
Ja, genau. Der ist genauso wie sein Vater. Der hat ja eine große Liebe nur gehabt. Ja, das war die Isabella von Bourbon-Parma. Und die ist aber relativ jung verstorben.
Mhm.
Und seine Mutter hat ihn zwar gezwungen, noch einmal zu heiraten, aber die Frau hat er ja nicht angegriffen. Hat immer gesagt, die hässliche Eule greife ich sicher nicht an. Also da gab es auch keinen Geschlechtsverkehr. Aber der Josef II. War natürlich auch nur ein Mann. Und somit ist er dann auch am Spittelberg gegangen und hat sich ebenfalls über die Schneckentreppe hinuntergeschlichen. Und da gibt es die Geschichte, dass er einmal nicht bezahlen wollte. Also er hatte seine eigene Prostituierte schon gehabt. Das war die Sonnenfels-Waberl, hat man die genannt. Also Barbara Sonnenfels höchstwahrscheinlich.
Mhm.
Und die war eben im Löberl. Und dort hat er ich sage immer, es war wahrscheinlich postkoitaler Geiz, aber er wollte nicht bezahlen oder vielleicht, weil er gesagt hat, ich bin der Kaiser, ich muss nicht bezahlen. Natürlich hätte er bezahlen müssen und somit ist er dann hinausgeworfen worden, als es so oft passiert ist. Und da gibt es auch heute ist es die Witwe Bolte, so heißt das Lokal heute. Ja. Und da steht irgendwo geschrieben, durch dieses Tor geflogen oder kam in hohen Bogen Kaiser Josef II. Geflogen. Oder so, ja. Also hat man ihn rausgeworfen aus dem Lokal.
Wie lustig. Du, und der Casanova, über den sagt man ja auch, dass er so alle möglichen Betrügereien und Tricksereien durchgeführt hat. Was weiß man über den?
Ja, also der war sehr ambivalent, der Mensch. Auf der einen Seite finde ich gewisse Dinge sehr toll, die er gemacht hat. Ja. Zum Beispiel hat er in Wien Werbung fürs Kondom gemacht, weil er gesagt hat, das geht doch nicht. Wieso sind die Wiener so rückständig? Die Syphilis grassiert, Menschen sterben an der Syphilis. Und in Italien und in Frankreich verwendet man ganz normal ein Kondom. Das gibt es ja bereits, das wurde ja schon erfunden. Und da hat er in einer Apotheke am Stephansplatz zum Goldenen Männlein, glaube ich, hat die geheißen, hat er dann Werbung gemacht, hat sich draußen hingestellt, mit Erlaubnis des Apothekers, und hat Werbung fürs Kondom gemacht. Dann hat er gesagt, so rückständige Wiener, schützt euch und so. Also so richtig Reklame gemacht.
Für sexuelle Gesundheit damals.
Ja, genau. Und das finde ich toll eigentlich. Ja. Naja, für die Maria Theresia war das natürlich wieder ein Wahnsinn, naja, weil für die war ja, also als strenge Katholikin, Sex nur, um Kinder zu zeugen.
Und Verhütung, also
und
um Gottes
Verhütung
Willen,
ja, ging ja gar nicht. Ne? Also wieder Haken dran, der Mensch ist wahnsinnig und wieder ein Grund für sie, um das Wildpinkeln ins Spiel zu bringen. Ja, und auf der anderen Seite war er einfach ein kleiner Gauner. Er hat gelogen, um an Geld zu kommen, weil er hat ja nicht gearbeitet in dem Sinn. Also früher schon, aber auf seinen Reisen dann nicht. Und irgendwo musste ja Geld herkommen, weil er hat ja keinen billigen Lebensstil gehabt, weil er war ja in Hotels unterwegs und er hat sich Prostituierte gekauft, also das musste ja alles finanziert werden oder Porzellanfuhren bezahlt.
Naja, und er hat sie vor allem auch mit den Höheren der Gesellschaft umgeben, das heißt, er muss einen entsprechenden Look gehabt haben.
Genau, er war immer sehr fesch und gepflegt, genau. Und das musste ja finanziert werden. Und da hat er dann einfach gesagt, er hat zum Beispiel gesagt, er investiert in ein alchemistisches Experiment. Das hat es nie gegeben mehr.
Ja. Sie Investoren gesucht.
Quasi. Investoren. Er hat sich richtige Investoren gesucht und hat halt immer irgendwas gesagt. Einmal war es dann ein Stoffdruckverfahren, ein neues, das da irgendwie von ihm finanziert werden musste. Das hat dann der Kaunitz mitfinanziert zum Beispiel. Hat natürlich auch nie wieder Geld gesehen dann. Naja.
Und hat er auch die Damen in irgendeiner Form betrogen oder ausgenutzt? Gibt es solche Geschichten? Dass sie
eigentlich,
reichen Damen und so?
Eigentlich nicht, weil er hatte großen Respekt vor den Frauen. Also er war kein frauenverachtender Macho. Gar nicht. Im Gegenteil, er war wirklich ein Frauensteher. Frauenflüsterer, könnte man sagen. Ja,
aber
wirklich.
Es gab auch keine Sugar Mama in seinem Leben, die ihm sein Ding.
Es gab einfach nur Frauen, mit denen er gerne Sex hatte, die er sicher auch mochte. Also bis auf die Prostituierten hat er sicher seine Damen auch gut ausgewählt und gemocht.
Weißt du zufällig, gibt es Aufzeichnungen darüber, wie er ausgeschaut hat? War er ein fescher Kerl?
Es gibt Bilder und mein Gott, man hat es damals sicher, hat man ein anderes Schönheitsideal gehabt als heute. Ich finde ihn gar nicht hübsch, also... Aber er war ja auch nicht schier. Also er hat jetzt zum Beispiel beim Josef Haydn, weiß man, dass der total so bockennabiges Gesicht hatte und klein war und verhutzelt war und der hat trotzdem die Frauen gekriegt.
Charisma.
Und beim Casanova, der war auch klein. Er war aber er hat schon gepflegter ausgeschaut, also er war sehr hübsch zurecht gemacht, aber er war nicht fesch. Also, aber vielleicht war er damals für die Frauen schon fesch. Das kann ich nicht beurteilen, weil im Barock... Vielleicht haben da die Männer dann langen Zopf halt gehabt.
Ja, richtige Perücke ausgesucht.
Ja, er hat sich schon herzurichten gewusst, aber ich würde nicht sagen, dass er fesch war.
Du, und diese ganzen wilden Geschichten rund um ihn, er hat ja dann begonnen, seine Memoiren zu schreiben.
Genau.
Und hat dann versucht, die auch noch zu Lebzeiten zu verlegen. Und das war dann auch verbunden mit seiner letzten Reise nach Wien, ne?
Genau. Also er hat sich ja zurückgezogen, oder man hat ihn dazu überredet, würde ich sagen, nach Tschechien auf das Schloss Dux. Und das gehörte dem Onkel vom Grafen von Deligny. Das war der rosarote Prinz in Wien. Und so über Ecken, die haben sich alle gekannt irgendwie, und so über Ecken hat dieser Waldstein, dem das Schloss Dux gehörte, hat ihm angeboten, dass er bei ihm sozusagen den Alterssitz haben kann. Und nachdem er ja selber keine Reichtümer hatte und keine Besitztümer, hat er das angenommen und hat sich gedacht, ah cool, dann kann ich dort ein paar Frauen verführen und nebenbei ein bisschen was arbeiten und lesen, und hat er sich schon vorgenommen, die Memoiren zu schreiben. Er hat nicht, glaube ich, damit gerechnet, dass es auf dem Schloss relativ einsam wird und dass es sehr kalt und zugig ist. Also er war dort nicht glücklich, aber er ist geblieben, weil er nicht viele andere Möglichkeiten hatte. Und hat auch wirklich dort in so einem kleinen Kämmerchen, das existiert dort auf dem Schloss übrigens immer noch, mit seinem Sessel, auf dem er angeblich immer gesessen ist, hat er ihm seine Memoiren geschrieben. Die dürften ziemlich wild gewesen sein. Und er wollte die tatsächlich noch zu Lebzeiten verlegen. Vielleicht hat er gehofft, doch noch ein bisschen Geld zu kriegen und doch noch ausziehen zu können. Weil dort war er wirklich nicht besonders glücklich. Und da war er dann tatsächlich in Wien, um einen Verleger zu finden. Aber es heißt, er war schon ein bisschen verwirrt zu der Zeit. Also er hat krank ausgeschaut, er war blass, er hat auch nicht mehr gut gegessen dann auf dem Schloss.
Wie alt war er denn da?
Keine Ahnung. Also das weiß ich jetzt nicht. Aber er wird schon bei 70 gewesen sein. Also jung war er nicht
für
mehr.
Für die Zeit relativ alt.
Für die Zeit
und
ist
den
er,
Lebensstil, ne?
Genau, also er ist doch alt worden, würde ich sagen, für damalige Verhältnisse. Aber er hat keinen Verleger gefunden. Und der Waldstein, der das am Anfang gar nicht mitgekriegt hat, dass der abascht ist, ist ihm dann nach Wien gefolgt, weil er eben die Info von seinem Neffen gekriegt hat, dass der Casanova in Wien ist. Und wie der den gefunden hat, den Casanova, war er wirklich schon sehr verwirrt gewirkt und ist ihm dann auch um den Hals gefallen und ist dann mit ihm zurück. Und dort ist er dann aber relativ bald verstorben.
In Dux.
In Dux. Und zu diesem Sessel in dem Kämmerchen auf Schloss Dux gibt es auch noch eine eigene Geschichte, nämlich den darf man benutzen und es heißt, dass der Männern besondere Potenz verleiht. Und aus gutem Grund ist der dann doch sehr durchgesessen schon.
Oh, auf diese Art benutzen.
Auf diese Art benutzen.
Okay, und der existiert angeblich noch.
Ja, der existiert noch.
Auf nach Dux. Und jetzt sagt man, dass es dort nicht nur das Kämmerlein gibt, wo er schrieb mit seinem Sessel, sondern dass dort auch noch sein Geist existiert.
Genau.
Und aber nicht nur dort. Erzähl uns über das spätere, über das Nachleben.
Über die Seelenreste.
Über die Seelenreste. Wieder zwei aufgeteilte Seelenreste.
Ja, genau. Also erstens einmal sagt man, dass auf dem Ort ein Fluch liegt.
In Dux.
In Dux. Aha. Weil dort sehr viele uneheliche Kinder zur Welt kommen. Mehr als, also kamen, ja, nach seinem Versterben und auch schon währenddessen. Und das heißt, der Geist vom Casanova muss dort irgendwo hängen geblieben sein, weil sonst würde das nicht passieren. Außerdem wurde er nicht ganz logisch. Außerdem wurde er nicht ordnungsgemäß bestattet. Nämlich dort, wo man glaubt, dass er bestattet ist, sondern man hat ihn dann in einer Nacht- und Nebelaktion angeblich an seinem Lieblingsort auf dem Schloss bestattet, nämlich im Freien bei der Allee. Und dort soll er spuken auf jeden Fall, weil das eben sein Lieblingsplatz war. Und ich glaube, der war so unglücklich in diesem finsteren, zugigen Schloss, dass er sehr oft draußen war und dass er eben dort dann schon glücklich war im Verhältnis zu dem Unglück im Schloss. Und deswegen wird er dort spuken. Also man sagt, dass es so ist. Und natürlich auch in Wien ist eh klar, alle kommen nach Wien zurück. Und da spukt er in der Nähe der Hofburg. Wahrscheinlich, weil er dort so oft auf den Franzl gewartet hat. Also auf den Ehemann von der Maria Theresia. Und weil er dort natürlich auch die größte Schmach seines Lebens erlebt hat, weil ihn die Maria Theresia einfach nicht mögen hat. Weil er hat ja behauptet, er kriegt jede Frau herum, weil er so charmant ist. Nein, die Maria Theresia hat er nicht geknackt und das war, glaube ich, seine größte Niederlage. Jetzt verbindet ihn mit der Hofburg halt auf der einen Seite diese viele Zeit, die er dort verbracht hat, um auf den Ehemann von der Maria Theresia zu warten, weil der hat ja nicht einfach gesagt, ja, ich komme um, weiß ich nicht, 20 Uhr. Der hat ja warten müssen, bis sie im Bett ist und bis er sich rausschleichen kann. Also der wird sich dort schon die Beine in den Körper gestanden haben. Und auf der anderen Seite eben diese Schmach, dass die Maria Theresia nicht knackbar war für ihn. Aber auch am Spittelberg heißt es, spukt er herum, eh klar, dort muss er spuken. Es ist ja, dort hat er ja die größte Freude gehabt, würde ich mal sagen.
Du, und ich habe gelesen, dass er aber unterschiedlich ausschaut.
Das ist wahr, das ist wahr.
Also in Wien und in Duxen.
Das ist wahr, ja. Er ist an gewissen Orten, er spukt ja angeblich auch in der Florianegasse, weil da war damals das Hotel zum Roten Ochsen. Mhm. Und dort ist er meistens abgestiegen, wenn er in Wien war, teilweise auch mit Damen. Mhm. Und da soll er nur ein Schatten an der Hausmauer sein. Warum, kann ich auch nicht sagen. Also warum gerade ein Schatten an der Hausmauer? Ich habe schon eine Erklärung. An manchen Orten spukt er nämlich auch wieder so als Gestalt, mehr oder weniger. Dann ist er manchmal nur so eine graue Masse, also in verschiedensten Wahrnehmungsformen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass es an seinen Gefühlen liegt. Mhm. Also ich glaube, dass sich die so manifestieren oder zeigen oder wahrnehmbar machen, wie sie sich selber fühlen. Also ich glaube nicht, dass die Rücksicht auf die Lebenden nehmen. Ich glaube einfach, die machen das so, wie sie sich fühlen. Also Schatten an der Hausmauer würde ich dann so interpretieren, dass er da nicht allzu oft war und dass er da ja nur einer von vielen war in dem Hotel vielleicht. Mhm. Und dass er sich dann doch manifestiert an Orten, wo er auch sehr viel mit Damen zu tun hatte, wo man ja auch sagt, er macht sich akustisch bemerkbar, weil er den Damen ja ins Ohr flüstert.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, ja. Tatsächlich sieht man ihn nicht nur, sondern man hört ihn auch.
Da kommt halt wieder diese Charmante, na, da flüstert er den Damen ins Ohr, gestatten Casanova.
Oh.
Na, er war schon ein Charmeur. Das wird zu mancher Frau heute auch gefallen.
Gestatten Casanova.
Und das im Ohr, also nachher am Ohr. Auf der einen Seite spooky, auf der anderen Seite aber schon cool.
Also ich wohne in der Nähe von Spittelberg.
Ah, okay.
Ich gehe da jetzt jedes Mal eine Runde spazieren und vielleicht...
Hast du ihn schon gesehen?
Nein, naja, war es jetzt nicht.
Oder gehört?
Also mir wurde am Spittelberg schon alles Mögliche ins Ohr geflüstert, aber das noch nicht. Ja. Wer den Spittelberg nicht kennt, ganz eine nette Ecke, wo man auch herrlich nach wie vor essen gehen kann und draußen sitzen kann im Sommer und es gibt einen schönen Weihnachtsmarkt im Winter.
Ja, ist toll, ja.
Genau, ich werde jedenfalls meine Ohren spitzen.
Na unbedingt.
Gestatten Casanova.
Ja.
Ja, unglaubliche Geschichte. Liebe Gabi, an der Stelle kann ich mich wieder einmal nur bedanken.
Ja, ich ebenso.
Für deine Erzählungen. Und wer mehr über diese Geschichte von Casanovas Geist und Casanovas Leben in Wien erfahren möchte, der schaue in dein Buch, das heißt?
Prominente Geister.
Genau, Infos dazu gibt es in den Shownotes wie immer. Vielen Dank, dass ich wieder dein Gegenüber sein durfte in dieser Folge.
Sehr gerne und ich bedanke mich ebenfalls.
Bis dann.
Bis dann.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.